gewehrt, dann hatte sich ihr Mund geöffnet. Er erinnerte sich noch an den Geschmack von Wein und Gewürznelken auf ihrer Zunge. Sie erschauerte. Seine Hand fuhr zu ihrem Mieder, zerrte daran und zerriss die Seide, so dass ihre Brüste herausplatzten, und für eine Weile war der Stark-Junge vergessen. Hatte sich Kersey später wieder an ihn erinnert und diesen Mann angeheuert, von dem Lady Caitlin gesprochen hatte, um sicherzustellen, dass der Junge niemals erwachen würde? Wäre es ihr um seinen Tod gegangen, so hätte sie mich geschickt. Und es sieht ihr gar nicht ähnlich, einen Handlanger zu wählen, der den Mord auf grandiose Weise verpfuscht. Weiter flussabwärts leuchtete die aufgehende Sonne auf der windgekräuselten Oberfläche des Wassers. Das Südufer bestand aus rotem Ton und war so glatt wie eine Straße. Kleinere Bäche mündeten in den großen Strom, und verrottende Stämme ertrunkener Bäume hingen an den Ufern fest. Das nördliche Ufer war wilder. Felsige Steilwände erhoben sich bis zu 7 Meter in die Höhe und wurden von Eichen, Buchen und Kastanien gekrönt. James entdeckte einen Wachturm auf einer Anhöhe vor ihnen, der mit jedem Ruderschlag größer wurde. Lange, ehe sie ihn erreicht hatten, erkannte er an den verwitterten, von Kletterrosen überwucherten Steinen, dass das Gebäude verlassen war. Als der Wind drehte, half Sir Kleos dem großen Mädchen, das Segel zu setzen, ein steifes Dreieck aus rot-blau gestreiftem Segeltuch. Die Farben der Tullys, die ihnen sicherlich Schwierigkeiten bereiten würden, sollten sie Truppen der Lannisters am Fluss begegnen. Doch es war das einzige Segel, das sie hatten. Brienne übernahm das Steuer. James ließ das Seitschwert ins Wasser, wobei seine Ketten bei jeder Bewegung rasselten. Danach kamen sie schneller voran, denn Wind und Strömung begünstigten ihre Flucht. »Wir könnten uns einen weiten Weg ersparen, wenn ihr mich an meinen Vater übergebt, statt an meinen Bruder«, schlug er vor. »Lady Caitlins Töchter sind in King's Landing. Ich werde mit den Mädchen zurückkehren oder gar nicht.« James wandte sich an Sir Kleos. »Vetter, leiht mir euer Messer.« »Nein.« Die Frau straffte sich. »Ihr werdet keine Waffen tragen.« Ihre Stimme klang so unnachgiebig wie Stein. »Sie fürchtet mich, sogar noch in Ketten.« »Kleos, es scheint, ich muss euch bitten, mich zu rasieren. Lasst den Bart stehen, doch der Kopf muss geschoren werden.«
»Ihr wünscht, kahl geschoren zu werden?« fragte Kleos Fry.
»Das Reich kennt James Lannister als einen bartlosen Ritter mit langem goldenem Haar. Ein Glatzkopf mit zottligem blondem Bart geht vielleicht unbemerkt durch. Solange ich Ketten trage, möchte ich lieber nicht erkannt werden.« Der Dolch war nicht so scharf, wie er hätte sein sollen. Kleos hackte mannhaft an den Haaren herum, säbelte und riss sie ab und warf sie über Bord. Die goldenen Locken trieben auf dem Wasser und blieben hinter ihnen zurück. Nachdem der Filz entfernt war, kroch eine Laus seinen Hals hinunter. James erwischte sie und zerquetschte sie mit dem Daumennagel. Sir Kleos sammelte weiter von seinem Schädel und schnippte sie ins Wasser. James übergoss seinen Kopf mit Wasser und ermahnte Sir Kleos, die Klinge zu wetzen, ehe er sich den letzten Zoll gelber Stoppeln abscheren ließ. Nachdem das geschehen war, stutzten sie seinen Bart. Das Spiegelbild im Wasser zeigte einen Mann, den er nicht kannte. Nicht nur wegen der Glatze, sondern auch weil er aussah, als wäre er in seinem Kerker um 5 Jahre gealtert. Sein Gesicht war dünner, die Augen waren eingefallen, und er bemerkte Falten, an die er sich nicht erinnerte.
»Jetzt ähnle ich Kersey nicht mehr so sehr. Das wird dir überhaupt nicht gefallen.«
Gegen Mittag war Sir Kleos eingeschlafen. Sein Schnarchen klang wie paarungswillige Enten. James streckte sich aus und beobachtete die Welt, die an ihn vorbeiglitt. Nach der dunklen Zelle erschien ihm jeder Stein und jeder Baum wie ein Wunder. Einige kleine Hütten tauchten auf und blieben zurück. Sie standen auf hohen Pfählen, so dass sie an Kraniche erinnerten. Von den Menschen, die hier lebten, entdeckte er keine Spur. Über ihnen flogen Vögel, andere schrien am Ufer, und James beobachtete einen silbrigen Fisch, der durchs Wasser pflügte.
»Eine Tully-Forelle, ein schlechtes Omen«, dachte er, bis er ein noch schlechteres sah.
Einer der dahintreibenden Baumstämme entpuppte sich als blutleere, aufgedunsene Leiche. Der Mantel des Toten hatte sich im Wurzelwerk eines umgefallenen Baumes verfangen,
und die Farbe war unverwechselbar das Scharlachrot der Lannisters. Er fragte sich, ob er den Toten wohl gekannt hatte. Die Arme des Tridents waren der beste Weg, um Waren oder Männer durch die Flusslande zu transportieren. In Friedenszeiten wären sie Fischern in ihren Booten begegnet, Barken mit Getreide, die mit Stangen flussabwärts gelenkt wurden, Händlern, die von ihren schwimmenden Läden aus Nadeln und Stoffballen verkauften, und vielleicht sogar dem fröhlich bemalten Boot einer Schaustellertruppe, deren aus Flicken zusammengesetztes Segel in 50 verschiedenen Farben leuchtete und die flussaufwärts von Dorf zu Dorf und von Burg zu Burg zog. Doch der Krieg hatte seinen Tribut gefordert. Sie segelten an Dörfern vorbei, konnten deren Bewohner jedoch nicht entdecken. Ein leeres, zerrissenes Netz hing zwischen Bäumen und deutete als einziges Zeichen auf das Fischervolk hin. Ein junges Mädchen tränkte sein Pferd und suchte sofort das Weite, als sie das Segel bemerkte. Später kamen sie an einem Dutzend Bauern vorbei, die in einem Feld neben einem ausgebrannten Wehrturm gruben. Die Männer betrachteten die Vorbeifahrenden mit düsterem Blick und machten sich wieder an die Arbeit, nachdem sie entschieden hatten, dass das kleine Boot keine Gefahr für sie darstellte. Der rote